Herzlich willkommen zu Lunch Meeting, dem liberalen Podcast von Michael und Leon. Eine Produktion von keepitliberal.de. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir wieder in gewohnter Besetzung dabei und ich glaube, wir haben wieder ein ganz spannendes Gespräch für euch im Angebot. Aber bevor wir jetzt mit unserem Interviewgast ins Gespräch einsteigen, hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns, teilt unsere Folgen und abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts zu hören gibt. Das hilft uns wirklich weiter. Und jetzt geht es direkt weiter mit unserem Interviewgast Jens Teutrine.
Heute ist der 16. April 2021. Bei uns ist Jens Teutrine. Jens Teutrine ist Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu Gast
bei
uns
im Podcast. Hi, und wenn wir jetzt ganz genau sind, es ist gerade 20.14 Uhr.
Ja, Genauigkeit muss sein, ne? Deutsche Ordnung, deutsche Gründlichkeit.
Dann wissen alle Zuhörer, in welchem Mode ich gerade bin. Genau. Freitagsabend, 20.14 Uhr.
Also ihr werdet diesen Podcast nicht am Wochenende hören, leider, sondern ihr werdet den Podcast Mitte der Woche hören und ihr werdet noch zwei oder zweieinhalb Arbeitstage vor euch haben.
Also schon mal viel Spaß dabei. Ja, Jens, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Es geht ja auf die Wahl zu und Wahlen sind, glaube ich, für alle politisch interessierten Menschen sehr, sehr spannend. Wie ist deine aktuelle Einschätzung der Ausrichtung der FDP und wie kann die Julis da beitragen?
Ja, Ausrichtung der FDP. Am Montag wurde das FDP-Wahlprogramm im Bundesvorstand beschlossen und am Dienstag hat die FDP das Wahlprogramm dann präsentiert. Und da sind ganz, ganz viele jungliberale Inhalte drin. Ne? Wir haben über 100 Juli-Forderungen reingebracht. Von einem Startbonus in der Aktienrente, Legalisierung Cannabis, Wahlrecht ab 16, bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Jugendlichen in Familien, die Hartz IV beziehen und ganz viele weitere Themen. Und ich fand die Präsentation und die Schwerpunktsetzung ganz gut der FDP. Also wir sind momentan die einzige politische Partei im Deutschen Bundestag, die Opposition macht. Wenn man beispielsweise ein Regierungsstatement haben möchte vom Regierungssprecher, dann fragt man eigentlich noch besser die Grünen-Fraktion an. Die sind die besten Regierungssprecher von Angela Merkel. Und wir sind die einzige Oppositionspartei, die für Bürgerrechte einsteht und den Virus aber nicht leugnet und konstruktive Vorschläge macht. Und die Themensetzung im Wahlprogramm hat noch mal gezeigt, dass die liberalen, freidemokratischen Themen momentan die richtigen sind. Digitalisierung, Erneuerung des Aufstiegsversprechens und auch, wie kriegen wir wieder wirtschaftliche Erholung zurück. Am Dienstag, als das präsentiert wurde, hatte ich danach nämlich ein Radiointerview beim Bayerischen Rundfunk. Das war sehr, sehr interessant. Erst ging es um Markus Söder und die zweite Frage war dann, passt das überhaupt für junge Menschen, dieses FDP-Wahlprogramm? Das ist so viel Wirtschaftspolitik drin, ne? Und so viel Steuerpolitik. Überzeuge ich damit den jungen Menschen als Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen? Und meine Antwort war selbstverständlich. Wenn wir im letzten Jahr einen Rückgang an Ausbildungsverträgen von 11% hatten, die Prognosen für dieses Jahr noch deutlicher sind, dann müssen wir natürlich über wirtschaftliche Erholung sprechen und über Wirtschaftswachstum. Ich finde es geradezu dekadent, wenn andere politische Jugendorganisationen oder selbsternannte Klimaschützer meinen, wir könnten einfach auf Wirtschaftswachstum verzichten, wenn junge Menschen aktuell ein Problem haben, Ausbildungsplatz zu kriegen. Das nur Rundumschlag, Digitalisierung, Bildung, Wirtschaft, Aufstiegsversprechen. Ich glaube, die Themen liegen auf der Straße. Der Zuspruch nimmt weiter zu. Ich würde mir noch mehr Zuspruch wünschen, aber wir sind, glaube ich, jetzt endlich wieder auf einen guten Weg, weil letztes Jahr hätte ich wahrscheinlich eine andere Antwort gegeben.
Jetzt hast du ja schon viele interessante liberale Themen genannt, insbesondere auch letztendlich die wirtschaftspolitischen Themen, auch schon ein paar gesellschaftspolitische Themen angerissen. Jetzt kann man ja sicherlich inhaltlich auch irgendwie sagen, dass andere politische Jugendorganisationen da schlechter aufgestellt sind und ich teile die Meinung auch, aber man muss halt irgendwie auch natürlich ehrlich zugeben, dass den Grünen eine Sache gut gelungen ist, nämlich ihre Themen in den vorpolitischen Raum zu bringen. Insbesondere die ganzen Fridays for Future Proteste haben ja letztendlich ein gewisses Lebensgefühl, ein grünes Lebensgefühl versprüht in einer, ja, oder zumindest in Großteilen einer Generation. Jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, wie schaffen es Liberale, diesen vorpolitischen Raum zurückzuerobern oder dort auch ihre politischen Themen zu platzieren? Denn letztendlich, naja, so eine Frage, wie passt die Wirtschaftspolitik der FDP zu jungen Menschen, ist denn nicht irgendwie auch ein Zeichen davon, dass das aktuell nicht so gelingt, dass liberale Themen derart präsent im vorpolitischen Raum sind wie grüne Themen?
Ja, das finde ich ist eine super Frage und die zielt jetzt eigentlich strategisch jetzt nicht nur bis zur Bundestagswahl hinaus, sondern sie nimmt mal den Blick ein bisschen größer auch. Weil den vorpolitischen Raum erobern wir jetzt nicht in 6 Monaten zurück. Die Grünen haben das seit Jahrzehnten aufgebaut, von denen den Fridays for Future heute auch zum Teil nährt, bei den Redaktionen, in den Medien, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, an den Universitäten, am Küchentisch. Und es gibt da ja viel aktivistischen Beistand von allen Seiten. Oh, und das müssen wir Liberale, glaube ich, uns strategisch jetzt unabhängig von dieser Bundestagswahl schon überlegen. Wenn wir wollen, dass wir mehr Liberalität in unserem Land wollen, wenn wir wollen, dass wir mal 15-20% fix haben in diesem Land, wir sehen, wie das politische System sich verändert, dann kann das Potenzial für mehr sein, dann glaube ich, reicht es nicht nur aus, die parteipolitische Brille aufzuhaben. Das ist natürlich auch ein Appell an meinen eigenen Verband als Vorsitzender, weil wir Julis sind auch Profis in Parteipolitik. Also wenn die Julis etwas können, dann sind das Anträge beim FDP-Bundesparteitag durchzusetzen. Wir haben es beim Wahlrecht ab 16 bei der Legalisierung von Cannabis gesehen, wie gut das handwerklich passiert. Und unsere Julis sind auch mit die besten Parlamentarier, wenn ich an Lukas Köhler, Konstantin Kuhle oder Gide Jensen denke, dann sind das eine gute Stärkung der Fraktion. Also das Handwerkzeug für Politik lernt man bei uns Julis auch sehr gut. Aber welche strategische Komponente wir langfristig, mittelfristig ausbauen müssen, ist die Frage, wie kommen wir in diese Zivilgesellschaft stärker rein und in den vorpolitischen Raum, weil da sitzen ganz, ganz wichtige Multiplikatoren, die dann unsere Werte nach außen tragen und das in einer ganz unterschiedlichen Weise bei unterschiedlichen Milieus. Und sehr, sehr traurig, dass gerade das neue rechte Lager in den letzten Jahren da sehr aufgeholt hat. Die haben eigene Institute, die parteiunabhängig sind. Die haben Verlag, die haben Aktivismus. Ich wünsche mir auch, wie kann man liberalen Aktivismus gestalten? Das ist auch mal eine Form, wo man noch mal vielleicht auch andere junge Menschen mit ansprechen kann. Und ich glaube, mit all diesen Fragen müssen sich junge Liberale und überzeugte Liberale, die vielleicht auch nicht parteigebunden sind, viel, viel mehr beschäftigen, wie wir da eine Basis, eine Graswurzelbewegung starten können. Ich halte das für strategisch, wenn wir blicken in 10 Jahren, für die entscheidende Frage, weil die Logiken von Parteipolitik auch nicht mehr so überzeugend für viele Menschen sind.
Ich glaube, da hast du recht. Ich merke das ja, ich bin ja selber parteilos, aber ja durchaus im liberalen Raum unterwegs, wie man unschwer an diesem Podcast erkennen kann. Ich glaube, du hast da einen kritischen Punkt gefunden und ich glaube auch, dass das gar nicht so schwer insgesamt sein wird, denn die Tendenzen, die ich persönlich wahrnehme, ist ja, dass liberale Ansichten, also wenn wir jetzt mal die Wirtschaftspolitik für einen Moment außen vor lassen, in meiner Generation und in jüngeren Generationen ja durchaus sehr, sehr viel Anklang finden. Der Blick auf das Individuum, die Ausleben der eigenen Vorlieben, all diese Themen sind ja meiner Generation nicht fremd. Das heißt, prinzipiell scheint es da ja durchaus große Schnittmengen zu geben. Wenn wir jetzt noch die Wirtschaft wieder damit reinholen, haben wir doch eigentlich das erreicht, was wir erreichen wollen.
Ja, in diesem wirtschaftlichen Bereich hat die FDP ja auch so einen vorpolitischen Raum so ein bisschen. Also die Familienunternehmer vielleicht, andere Verbände. Ich will jetzt niemanden für uns vereinbaren, aber es gibt gesellschaftliche Verbündete in der Wirtschaftspolitik auf jeden Fall. Das wäre fatal, das zu leugnen, aber in anderen Bereichen nicht. Und es gibt ja diese sogenannte Sinus-Milieu-Analyse, in welchen Milieus sich Leute aufhalten. Die FDP ist sehr stark in diesem Performer-Milieu. Aber es gibt auch ein liberales, intellektuelles Milieu, was vielleicht eher über Lesekreise an Unis erreichbar wären und mit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Fragen. Es gibt aber auch ein hedonistisches Milieu, was durchaus offen ist für ein liberales Lebensgefühl von Freiheit. Da geht es nicht um Egoismus, aber da geht es auch um sein eigenes Leben so zu gestalten, wie man das gerne möchte und auf um ein Freiheitsgefühl. Und ich glaube, das ist auch eine Gruppe, die wir viel zu wenig abreißen, weil man die auch nicht vielleicht mit der umfangreichsten PDF-Dokumentation erreicht, sondern man erreicht die mit Emotionen und einem Feeling. Und ich glaube, das können halt dann auch vorpolitische Organisationen, unabhängige Köpfe, Intellektuelle, im Zweifel vielleicht dann auch besser als die Freien Demokraten, so ein bisschen als eine Partei. Die hat ja auch eine Funktion. Jede Organisation hat seine Funktion. Und ich glaube, da würde es uns gut tun, uns vielseitiger aufzustellen. Ich meine, ihr seid ja auch ein Teil davon. Also, ja, muss man doch dann ehrlich sagen, das Projekt ist ja vorpolitischer Raum, der Versuch, ein Medium herzustellen, einen Blog und Podcast und Twitch und dann verschiedene Leute zu zeigen, liberalen Diskurs zu zeigen, Personen, die nicht in der Partei gebunden sind, aber für liberale Werte streiten. Und da brauchen wir noch viel, viel mehr unterschiedliche Projekte und wir müssen gucken, wie wir alle Projekte dann auch ans Wachsen bekommen, damit wir die größer machen. Und ich glaube, das ist strategisch eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir Liberale sind ja Freunde von der spontanen Ordnung und von Dezentralismus und nicht so von Planwirtschaft. Aber so eine gewisse Strategie, einheitliche Strategie und Vernetzung, Wettbewerb ist ja auch schön, aber Marktwirtschaft lebt ja auch von Kooperation, ist, glaube ich, dann vielleicht doch sinnvoll, eine bessere Vernetzung. Ich habe auch nächste Woche oder übernächste Woche ein Streitgespräch mit einer libertären Vorfeldorganisation, die sich so neu gegründet hat. Liberty Rising heißen die. Der hat ein Video über die Julis gemacht und uns sehr scharf kritisiert. Und ich freue mich mega auf dieses Streitgespräch. Und ich glaube, mit solchen Querköpfen, liberalen Querköpfen, muss man sich verbinden. Jetzt nicht nur Libertäre, meine ich damit, sondern auch Bürgerrechtsliberale. Mein Lieblingsbild, was das so ein bisschen verkörpert, ist Ralf Dahrendorf, wie er mit Rudi Dutschke vor dem Bundesparteitag diskutiert. Das ist so der Vibe, den wir brauchen mehr.
Ja, jetzt hast du ja schon gerade Ralf Dahrendorf angesprochen. Da liegt die Überleitung zu einem weiteren Thema ja wirklich sehr, sehr nahe, nämlich das Thema Bildung. Letztendlich hat die FDP da wirklich ganz klare Wurzeln, die Bildung auch zu liberalisieren in Deutschland. Und ich meine, in den 70ern war mehr oder weniger das Motto Arbeiterkinder in die Universitäten. Heute ist halt das Bild von sozialem Aufstieg vielleicht ein bisschen anders, man will ein bisschen mehr Selbstbestimmung, man will jetzt nicht Leuten vorschreiben, dass sie eine bestimmte Karriere machen sollen oder dass jetzt eine bestimmte Karriere besser ist. Aber wenn du ja gerade eben diese drei Milieus auch skizziert hast, was mir auffällt, ist, letztendlich könnte man ja auch jedes dieser Milieus mit Bildungspolitik, mit einer guten Bildungspolitik abholen. Als wie wichtig siehst du selbst Bildungspolitik dabei an, wirklich den Liberalismus breiter aufzustellen?
Ja, ihr merkt, ich versuche den Podcast so ein bisschen auch von den tagespolitischen Themen mal weg zu lenken, weil ich über die ja immer sehr viel spreche und ich bin froh mit den ganzen bildungspolitischen Maßnahmen, die die FDP vorschlägt. Ich will nur noch mal daran erinnern, damals Digital First, Bedenken Second, wie hat man sich über uns lustig gemacht, über dieses Plakat? Und wie sehnsüchtig sind die Leute heute, dass die Gesundheitsämter digitalisiert sind und nicht mit Faxgeräten Infektionsketten verfolgen? Wie sehnsüchtig sind die Leute danach, dass digitale Bildung auch wirklich funktioniert? Und welche Chancen sind dort? Aber wenn ich das Thema groß denke, dann geht es mir noch mehr bei diesem Bildungsthema das anzugehen. Also es braucht für mich mehr eine Bildungsrevolution. Und daher ist dieser Grundgedanke, den du geäußert hast, okay, was ist eigentlich das Ziel von Bildung, ist für mich Mündigkeit und Selbstbestimmung. Das ist das Ziel von Bildung. Und nicht Abschluss. Ist nett, Zertifikate sind nett, aber in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, es gibt einen Zertifikatwahn, auch im Gegensatz zu anderen Ländern. Und da muss man dann, glaube ich, auch Bildung jetzt Buzzword-mäßig, FDP-Wording, neu denken und offener für andere pädagogische Konzepte auch sein. Also vielleicht macht die Einteilung in Fächern nicht immer so viel Sinn. Vielleicht macht die Einteilung in Klassen auch nicht an jeder Stelle immer Sinn. Vielleicht macht es Sinn, wenn ich projektorientierter lerne. Also dass wenn ich in der siebten oder achten Klasse mich gerade total für Autos fasziniere und total der Autofreak bin und dass das meine Passion gerade ist, weil ich vielleicht auch irgendwann mal Mechatroniker werden will, dann sollte man das vielleicht modulartig wählen können wie an einer Uni und dann fächerübergreifend in allen Komponenten sich damit beschäftigen. Die Geschichte, die Physik, die dahinter steht, wirtschaftliche Fragen von Unternehmen oder ähnliches. Das kann man auch an anderen Themengebieten machen. Wenn jemand jetzt sagt, boah, Atomkraft, das ist mein Thema, dann könnte man über die ethisch-gesellschaftlichen Fragen diskutieren, auch wieder über die physischen Fragen und über ganz viele andere Sachen. Und ich glaube, wann lernen Menschen am besten? Die lernen am besten, wenn sie selbst Interesse daran haben und neugierig sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, in der Schule verliert man diese Neugier, weil man diese vorgefertigten Lehrpläne haben, die sehr eng sind und immer zur nächsten Klausur das Lernen stattfindet und wenig Freiräume für Individualität gegeben sind. Also ich glaube, das Motto von Freien Demokraten und Liberale müsste sein Individualisierung von Bildung. Also dass ich mehr Freiheit für meinen Do-it-yourself-Bildungsweg habe. Ja, ich muss lesen, rechnen, schreiben, lernen. D'accord. Ja, muss ich machen, muss jeder machen. Aber dass es doch vielleicht da auch mehr Freiheit gibt, weil ich glaube, am Ende würde das mehr Leute auch motivieren, gut zu lernen und das zu lernen, worauf sie Lust haben, motiviert zu sein. Und ich glaube, das wäre eigentlich ein Riesenschritt. Und jetzt Klassiker FDP, die Digitalisierung bietet dafür ja die Chancen. Also es geht ja eigentlich nicht darum, dass ich das hip finde, weil ich ein Juli bin, wenn alle Schüler ein iPad in der Klasse haben und am Ende das Tafelbild jetzt an ein Whiteboard gemalt wird. Darum geht es ja gar nicht bei Digitalisierung, sondern es geht ja darum, dass ich individuelle Chancen habe. Beispiel, ich könnte mir jetzt eine App runterladen und jede Fremdsprache dieser Welt lernen, wenn ich möchte. Ich könnte mir die runterladen, die lernen und der würde meinen Lernerfolg messen. Der würde sagen, Jens, hier die Vokabeln, die kannst du gut, nächste Lektion, die kannst du nicht gut, mach nochmal. Hier Grammatik, ja, nein, mach nochmal oder ähnliches. In der Schule lernen wir im gleichen Lerntempo mit 30 Schülerinnen und Schülern Grammatik, Fremdsprache und alles, was dazugehört. Und wenn du eine 5 in der Klausur hast, dann geht's einfach weiter. So, dann ist nicht, okay, wiederhole das nochmal und wir gucken, wo musst du das nochmal stärken, sondern es geht einfach weiter im Unterrichtsstoff. So, der Lehrer gibt das Lerntempo vor. Und eigentlich haben wir schon die Chancen, viel individueller zu lernen, aber wir nutzen es gar nicht. Und deswegen wäre Großvision, wo müsste man hin? Individualisierung des Bildungssystems. Und ich glaube, das würde vielen, vielen Menschen mehr Freiraum und Mündigkeit bringen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich würde dem Tatsache zustimmen. Gerade die Chancen der Digitalisierung werden in meinem, so wie ich es wahrnehme, überhaupt nicht genutzt. Was wir nämlich ganz oft sehen, ist, dass analoge Prozesse einfach nur mit digitalen Mitteln ausgeführt werden. Jetzt während Corona haben wir es gesehen, da wird an der Universität wird die Vorlesung, also ein analoges Konzept, einfach durch ein digitales erweitert, in dem Sinne, dass wir einfach ein Zoom-Meeting aufmachen und halt zuhören. Das ist keine digitalisierte Bildung. Also als Informatiker sträube ich mich da, das als digitalisierte Bildung zu bezeichnen. Das ist halt einfach alte Bildung mit digitalen Mitteln. Das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, das, was du sagst, die Individualisierung ist, glaube ich, das Wichtige. Wir brauchen letztendlich irgendwann einen digitalen Lehrer, der für jeden Schüler persönlich da ist und dem Schüler in seinem Tempo weiterhilft. Letztendlich ein 1:1-Betreuung werden wir nie mit Personen schaffen können. Es wird nie so sein, dass jeder Schüler seinen eigenen Lehrer hat. Wenn wir aber die Methoden und Mittel der Informatik und der IT nutzen, dann können wir da sehr nah dran kommen, weil wir halt die Möglichkeit haben, über Algorithmen letztendlich so solche Fortschrittstrackings zu machen, festzustellen, wo sind Lücken für den Einzelnen und wo braucht er Wiederholung. Das sehe ich auf jeden Fall. Und wenn wir dann das große Thema künstliche Intelligenz noch dazu nehmen, das wird noch dauern, aber das wird kommen, dann sehe ich dieses Ziel gar nicht als unrealistisch, sondern Tatsache als notwendig, um genau dahin zu kommen, dass sich jeder zu jedem Zeitpunkt über alles informieren kann und bilden kann. Und ich glaube, es gibt meiner Meinung nach nichts Spannenderes und Wichtigeres und letztendlich auch Liberaleres als Bildung zu jedem Zeitpunkt in jedem Detailgrad für jeden.
Ja, ich meine, KI, ich stimme da voll zu, ne? Also das ist am Ende dann auch Zukunftsvision, was möglich ist, ne? Aber das Traurige ist ja eigentlich, dass wir jetzt schon viel weiter können mit dem aktuellen Stand der Technik. Du hast das ja eben auch schon beschrieben, wie das an der Uni abläuft. Ich habe ein paar Lehrerfreunde, die sind natürlich sehr engagiert meistens. Die machen zum Teil eigene Podcasts, Sprachnotizen per WhatsApp. Die nehmen Videos auf und schicken das den Schülern und so weiter. Und haben WhatsApp-Kummerkasten, wo man dann schreiben kann. Die haben ganz viel, sind da ganz, ganz kreativ und geben sich sehr, sehr viel Mühe. Aber es ist eigentlich absurd, dass jeder Physiklehrer sich jetzt in der Pandemie überlegt, was mache ich jetzt für ein digitales Format? Mache ich jetzt Lernvideos? Was produziere ich? Und so weiter und so fort. Obwohl wir eigentlich wir könnten eine deutschlandweite deutschlandweit Zentralismus. Wir könnten aber eine deutschlandweite digitale Lernplattform haben, die wie bei YouTube Lernvideos hat, wie Netflixern. Wenn ich da was nicht verstanden habe in der Mathematik, dann gucke ich mir das Lernvideo an. Also ich kann ja heutzutage besser, also ich hatte immer Probleme in Mathe, aber ich kann doch besser bei YouTube mir manchmal die Lernvideos reinziehen, als dem Unterricht in der Schule zu folgen. Und das ist eigentlich ein Signal, dass das nicht gut ist. Und dann sollte man sich halt diese Experten, die man da hat, so jetzt total polemisch gesprochen, Mr. Wissen to go sollte für ganz Deutschland den Geschichtsunterricht vorproduzieren, damit man sich das auf Netflix reinziehen kann im Nachgang des Unterrichts. Und dann braucht es da eine digitale Bibliothek und Lernräume und dann gibt es da vielleicht auch Nachhilfelehrer. Dann kann man nämlich, wenn man gerade zum Beispiel Hausaufgaben macht und man merkt, oh, Geschichte verstehe ich jetzt gar nicht, dann gehe ich in diesen Raum rein und dann gibt es da eine Sprechstunde oder einen Videocall, wo ich mich einwählen kann und dann hilft mir jemand dezentral beispielsweise, wenn ich gerade Bedarf habe, wenn ich das zum Beispiel nicht aus dem Elternhaus bekomme. Und das ist ja technisch alles jetzt schon möglich. Das ist überhaupt, also ist eigentlich kein Hexenwerk, so theoretisch, nur wir setzen es nicht um organisatorisch.
Ja, ich find das sehr interessant, was du da halt insbesondere skizzierst, also welche Art des Lernens du skizzierst, dann wenn ich mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung spreche, ich bin jetzt halt schon lange aus der Schule draußen, schon 10 Jahre, aber ich habe halt andere Lernerfahrungen gemacht, Universität oder auch Lernerfahrungen im Beruf, dann letztendlich in einem Unternehmen. Und ich finde das ganz interessant, dass halt wirklich Lernkonzepte in einem Onboarding-Prozess teilweise durchaus schon dementsprechend, was du skizzierst, also Unternehmen, die halt wirklich Geld in Mitarbeiter investieren, bei denen auch Kapital letztendlich in den Mitarbeitern gebunden ist, die ein großes Interesse an einem großen Lernerfolg haben, die machen das heute teilweise auch schon. Und Universitäten teilweise ist es halt auch so. Also ich hatte das Glück, in eine private Universität gehen zu können, wo dann insbesondere im Master solche Lernformen üblich waren. Aber naja, viele haben halt jetzt nicht irgendwie den Zugang zu solchen Lernformen. Also sei das jetzt in einem überfüllten Bachelorstudiengang, wo halt nur Vorlesungen wirklich überhaupt möglich sind, organisatorisch aktuell, wo es vielleicht auch nicht den Zugang zu digitalen Technologien gibt und sicherlich noch viel weniger an den Schulen.
Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich sage immer, bei IT, damit IT wirklich richtig funktioniert und letztendlich, was du beschrieben hast, Jens, das ist ein IT-Problem, das ist mit bestehenden Mitteln ohne Probleme zu lösen, aber da braucht man halt, damit das skaliert und damit das nicht in den Kosten explodiert, man braucht halt Standards und die müssen halt über mehr als ein, zwei Schulen gezogen werden, am besten über ein ganzes Bundesland und am allerbesten deutschlandweit. Und da beißt sich dann wieder unsere föderale Struktur so ein bisschen selber. Die hat viele Vorteile, aber in dem Fall ist es ein Nachteil, weil es halt 16 Einzelsysteme gibt, die mit 16 Kompetenzen ausgestattet sind und 16 Minister, die entscheiden wollen. Und das, was du beschrieben hast, ich frage mich sowieso, warum das nicht seit 10 Jahren geht. YouTube ist 2000, ich weiß nicht, 7, 8 oder sogar.
Der eine oder andere weiß, ich studiere schon recht lange und in meiner Abiturzeit gab es das auch schon.
Ich habe 2014 Abi gemacht und ich frage mich das, seit ich 2007 zur Schule gehe, warum das nicht besser geht. Also das Thema ist nicht neu, aber es passiert halt einfach nichts. Und wir haben es während Corona gesehen, die digitalen Methoden sind halt einfach nicht ausgeprägt. Da wird halt blindlings irgendwas genommen, ohne Sinn und Verstand. Und es wurde nie eine größere einheitliche Strategie gefahren. Und das fällt uns voll auf die Füße.
Ja, und ich meine, das ist jetzt ein heikles Thema. Es wird ja gerade im Deutschen Bundestag auch das Infektionsschutzgesetz, die neue Novelle, besprochen. Und da finde ich jetzt, wie da zum Beispiel aus Eigennutz oder aus politischer Taktik da am Bildungsföderalismus rumgedoktert wird, finde ich jetzt nicht gut. Aber im Bildungsbereich, jetzt haben wir über vieles gesprochen, wo wir sagen, da muss mehr zentral vielleicht auch gemacht werden. Vielleicht müsste man auch darüber nachdenken, ob es beim Bildungsministerium noch eine Zentrale für digitale Bildung geben muss. Oh, Bürokratie, aber da macht das ja vielleicht Sinn, dafür mal was eine ordentliche Fachexpertise sich ins Haus zu holen. Aber an anderer Stelle verstehe ich den Bildungsföderalismus auch nicht. Da wird dann ja immer gesagt, Wettbewerb. So, die Länder stehen im Wettbewerb und dann gibt es zwei Wettbewerbsgedanken, die dann den Vorteil haben, nämlich einmal, dann würden die Länder das bessere Konzept von den anderen kopieren. Also ich mache jetzt 10 Jahre politische Bildung, habe ich noch nie erlebt, dass ein Bundesland so sagt, so der Markus Söder, hey, das Bundesland da bei der Linkspartei Rot-Rot-Grün Berlin, bestes Bildungskonzept, das kopiere ich mir jetzt. Habe ich sehr, sehr selten überlegt, dass dieser Vorteil von Wettbewerb im Bildungsföderalismus aktuell stattfindet. Und das Zweite ist ja Konsumentenfreiheit im Wettbewerb. Also, dass ich als Konsument mir aussuchen kann im Supermarkt, welchen Joghurt ich gerne essen möchte, weil der zu meinen individuellen Bedürfnissen passt. Umziehen ist halt schwierig wegen des Bildungssystems. Also, wenn ich in Nordrhein-Westfalen wohne und ich sage, ja, in Bayern gefällt mir hier die Bildung besser, umziehen ist schwierig. Also, was wäre vielleicht der richtige Ansatz? Juli-Modell der autonomen Schulen. Also dann brauchen wir Wettbewerb zwischen Schulen, wenn ich wählen muss. Also im städtischen Bereich funktioniert das, im ländlichen Bereich ist das nochmal ein anderes Thema. Die Realität muss man auch anerkennen. Aber wenn wir darüber reden, was ich eben ausgeziert habe, dass wir verschiedene pädagogische Konzepte brauchen, Schwerpunkte an Schulen, Beispiel im technischen oder musischen Bereich, dann brauchen wir auch mehr Autonomie von Schulen. Also es gibt auch Schulen, die sind schon viel, viel weiter. Und das ist, glaube ich, dann alle, die jetzt eben Sorge haben, dass wir jetzt hier die Flagge des Zentralismus hissern. Ja, geht es auch um Vereinheitlichung, aber es geht auch in die andere Richtung um besseren Zentral, auch um mehr Dezentralismus, weil das halt zur Entscheidungsfreiheit des Einzelnen auch führt. Ja, das muss man richtig stellen, weil sonst wüten die Leute auf Twitter, wo das der Bundesvorsitzende wieder erzählt.
Ich würde dir da zustimmen. Mein idealer Gedanke oder mein ideales System für dieses Problem wäre Tatsache, ich würde Infrastruktur und Inhalte trennen und sagen, die Infrastruktur müsste so weit wie möglich standardisiert werden, auf Bundeslandebene, am besten deutschlandweit, meiner Meinung nach. Wir könnten das Ganze auch noch eine Ebene weiterdrehen, EU-weit, aber wir wollen mal nicht übertreiben. Aber wir standardisieren die Infrastruktur, das heißt Lernräume, die Software dafür, wie das betrieben wird, etc., wird zentralisiert und standardisiert. Und dann geben wir den einzelnen Schulen mehr Hoheit, wie sie diese Mittel einsetzen. Und dadurch haben wir nicht dieses Problem, dass, was ja berechtigt ist, dass man sagt, wir haben aus Berlin diktierte Lehrpläne. Nein, wir haben mehr Autonomie auf der Schulebene, aber wir stellen halt zentral dasselbe System, um es mal sozusagen dasselbe Betriebssystem für alle Schulen zur Verfügung. Und was sie dann daraus machen, das obliegt dann ihnen.
Ja, zum Beispiel jetzt wieder gefährliches Thema, aber im ländlichen Raum, ich habe das gerade skizziert, Wettbewerb zwischen den Schulen, im großstädtischen Raum funktioniert das, weil ich da auch den ÖPNV habe und genug Konsumenten, wo ich dann auch ein Angebot schaffen kann. Aber im ländlichen Raum vielleicht schwierig. Vielleicht ist da das richtige oder das bessere Schulkonzept, größere Schulen zu haben, die binnendifferenziert lernen. Als Beispiel. Also das heißt, dass man dann, dass es dann einen Schulcampus gibt im Landkreis oder im Kreis oder mehrere Schulcampusse und dort dann aber dann binnendifferenziert gelernt werden kann und sehr individuell. So kann man zum Beispiel dann auch wieder das herstellen. Einige würden jetzt sagen, oh, will da durch die Hintertür die Gesamtschule einführen. Die Wahrheit ist dann, wenn wir aber auch über autonome Schulen und Wettbewerb sprechen, natürlich dürfen dann auch andere Schulkonzepte, die man vielleicht nicht immer ganz cool findet, auch eine Schule vielleicht ohne Noten könnte auch dazu gehören. Es gibt vielleicht Schülerinnen und Schüler, die mit dem Leistungsdruck nicht so zurechtkommen, sind dann auch Teil von autonomen Schulen. Also wer Freiheit sagt, der darf, wenn er auch selbst am liebsten Currywurst isst, den anderen Menschen nicht das vegane Essen verbieten.
Ja, ich denke, das ist definitiv wichtig, dass man unterschiedliche Modelle anbietet, also insbesondere in einem Land, in dem Schulmodelle doch sehr, sehr standardisiert sind und auch immer noch, naja, stark historisch geprägt und halt wenig irgendwie auch an die heutige Zeit und an vielleicht einen individuelleren Lifestyle heutzutage angepasst sind. Mit dem Thema Bildung ist ja ein weiteres Thema sehr, sehr eng verknüpft, nämlich das Thema Aufstiegsversprechen und insbesondere, was letztendlich der Liberalismus für Kinder und für Jugendliche tun kann. Ich denke halt immer, wenn man über, naja, die Schwächsten der Gesellschaft spricht, spricht man dann selten irgendwie über Kinder. Es sind immer ein bisschen andere halt insbesondere gemeint. Dabei werden ja Kinder meistens in Situationen reingeboren und können dafür nicht. Oder sie können halt nie was dafür, in welche Situation sie reingeboren werden. Und dennoch hängt der Bildungserfolg in Deutschland halt sehr, sehr stark von der Herkunft ab. Wie kann da der Liberalismus eingreifen und dafür sorgen, dass wir da eine viel größere Chancengerechtigkeit in Zukunft bekommen?
Ja, wir haben über Bildung ja gerade schon gesprochen. Da wäre natürlich die Frage des Zugangs, dass alle auch Zugang zu der individuellen Bildung erhalten. Da sehe ich aber in Deutschland jetzt schon an der einen oder anderen Stelle elternunabhängiges BAföG-Reformbedarf. Aber ich glaube, der größere Reformbedarf besteht in unserem Sozialstaat tatsächlich. Und da gibt es ein Sammelsurien an Maßnahmen, die man da ergreifen muss. Also der Sozialstaat in Deutschland, ich will den ja gar nicht abschaffen, aber der ist schweineteuer einfach und dafür sehr ineffizient. Und das Konzept von Linken sind meistens, wir buttern einfach noch mehr Geld rein, dann wird der besser. So, aber das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Wir hatten jetzt schon vor Corona erstmalig 1 Billion Euro Ausgaben für Soziales. Vor Corona, das ist Rekord gewesen im Bundeshaushalt. Und ich weiß nicht, ob Deutschland ein chancengerechteres Land gewesen ist als vor 5 Jahren. Ich würde das vielleicht bezweifeln. Und daher muss man über ganz viele Maßnahmen reden. Beispielsweise auch über das Konzept der negativen Einkommensteuer in Verbindung mit besseren Hinzuverdienst, also liberales Bürgergeld. Aber ich finde auch die FDP, ich habe das schon präsentiert, hat sehr schöne Maßnahmen in ihrem Paket. Weil was ich, also wenn ich mich über eine Gerechtigkeit in unserer, über eine Ungerechtigkeit in unserem Land am meisten aufrege, ist das, dass Kinder und Jugendliche aus Familien, die Arbeitslosengeld II empfangen, im Volksmund Hartz IV, von ihren 450 Euro Schülerjob an der Tanke, im Supermarkt, im Baumarkt, beim Zeitungsaustragen von 450 Euro nur 170 Euro behalten dürfen. Die haben 100 Euro Freibetrag und 80% wird angerechnet. Das ist Deutschlands Spitzensteuersatz. Also in Deutschland zahlen die Kinder aus Hartz-IV-Familien den Spitzensteuersatz. Ich finde, das ist die größte Ungerechtigkeit. Das ist ein Beispiel. Es gibt aber noch ganz viele andere. Beispielsweise Kinder, die in einer Pflegefamilie oder im Kinderheim groß werden, die müssen 75% ihrer Ausbildungsvergütung abgeben für die Finanzierung der Unterbringung. Also diejenigen, die es vielleicht von der Chancengerechtigkeit in unserem Land am schwersten haben, den werfen wir durch eine Abgabe noch einen Knüppel zwischen die Beine. Die Botschaft des Sozialstaates ist da, du willst dich anstrengen, lass es lieber, du wirst nämlich dafür bestraft. Und dafür gibt es weitere Beispiele im Bereich der Hinzuverdienstmöglichkeiten. Und ich finde, das ist für mich so symbolisch für diese Ungerechtigkeiten dieses Sozialstaates. Und ein weiteres Thema, Franziska Giffey hat das Teilhabe-Chancen-Paket auf den Weg gebracht. Ein riesiges Paket an Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, für mehr soziale Teilhabe. Nachhilfeunterricht, Sportverein, Kunst, Musikschule und so weiter und so fort. Also gute Idee, dass wir den Menschen, weil statistisch gesehen ist das Wichtigste gar nicht der Geldbeutel der Eltern, und es ist auch nicht der Hochschulabschluss der Eltern, sondern das kulturelle Kapital. Also das korreliert miteinander natürlich. Da gibt es eine Korrelation. Aber das ist das wichtigste, kulturelles Kapital. Und daher Sozialdemokratie wie so häufig, gute Idee, guter Ansatz. In Wahrheit, ich bin im Sozialausschuss meiner Stadt, ein Großteil der Mittel wird gar nicht abgerufen, weil die Antragsstellung so kompliziert ist. Bei uns in Bielefeld beschäftigen sich damit die Schulsozialarbeiter. Also die machen keine Schulsozialarbeit, sondern die machen Antragstellung fürs Teilhabe-Chancen-Paket. So, und das zum Teil Digitalisierung, PDF-Dokument, was man sich runterlädt, ausfüllt, im Briefumschlag steckt und dann ans Amt schickt und der das wieder einträgt in seinen PC, also wie beim BAföG. So läuft das zum Teil bei diesem Paket. Da kommen zum Teil nur 30% in einigen Städten, werden von den Mitteln abgerufen, die zur Verfügung stehen. Gute Idee, schlechte Umsetzung. Was fordert die FDP? Kinderchancenportal, das ist das Buzzword. Was muss man sich darunter vorstellen? Ist wie ein Amazon-Konto. So, jeder kriegt da ein Amazon-Konto, wenn die Eltern unser liberales Bürgergeld erhalten. Ja, dann haben die einen Zugang auf ein Amazon-Konto und dann können sie sich da die Sozialleistungen für die Kinder hinzubuchen. Das sind ja die nicht materiellen Leistungen, heißen die. Also das sind nicht die Geldtransferleistungen, sondern die dazu dienen sollen, soziale Teilhabe, kulturelle Teilhabe, Sport und Ähnliches zu ermöglichen. Und dann klicke ich mir da den Sportverein und die Musikschule meines Sohnes zusammen. Dann klicke ich auf Abstellen, dann wird der Antrag automatisch gestellt und dann kann das jemand beim Amt auf OK klicken und dann war das der Prozess der Antragstellung. Dann würde auch mehr bei den Menschen ankommen. Also das ist zum Beispiel auch so eine Maßnahme, die man unbedingt umsetzen müsste, um bei Kinderarmut Herr zu werden und für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen.
Ja, also also jetzt mal zusammenfassend. Alleine die Besteuerung ist ein Thema. Das ist absurd. Wir haben in Deutschland den reichen Steuersatz, das ist der höchste Steuersatz, den man in Deutschland zahlen kann, der liegt bei 45% Grenzsteuersatz. Wenn du da von 75% und 80% Werten redest, ist es unfassbar, dass im Prinzip die Leute, die am meisten auf das Geld angewiesen sind, am wenigsten dafür bekommen. Die Anreizstruktur, die damit gesetzt wird, ist meiner Meinung nach katastrophal. Es wird genau wie du sagst, den Leuten suggeriert, du willst was für dich tun, du wirst dafür bestraft. Natürlich verinnerlichen das Menschen und werden sich zweimal überlegen, ob sie mehr leisten wollen, wenn sie davon keinen Vorteil haben. Und das ist ja immer, also ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen. Menschen funktionieren über Anreize, und wenn sie sehen, dass sie für ihre Arbeit keine substanzielle Änderung erreichen, dann sagen sie, okay, lohnt sich das? Weil so rational sind die meisten Menschen. Und dann wird das gelassen. Und der zweite Punkt, und das ist genau das, was mich immer wieder maßlos aufregt, wir haben eine unnötige Bürokratie und Komplexität in der Bürokratie, dass die ganzen Gelder, die wir für unseren Sozialstaat aufwenden, nicht bei den Menschen ankommen, denen wir helfen wollen, sondern die versickern irgendwo in unserer riesigen Bürokratie, und damit zahlen wir viel, viel mehr, als Tatsache notwendig wäre. Und deshalb finde ich die Idee, solche Leistungen zusammenzufassen, immer gut, weil je weniger Anträge du stellen musst, je weniger, sag ich mal, Bearbeitungspunkte hast du geschenkt, das muss so sein. Aber auch die Digitalisierung damit reinzubringen, halte ich für absolut Not.
Super FDP-Thema, ja, ne? Also, wenn wir über Digitalisierung reden, dann lass uns auch bitte da über Digitalisierung reden. Also, das mag ich ja am liebsten. Ich mag es ja am liebsten, wenn wir so klassische FDP-Themen haben. Digitalisierung, Abgaben und Steuererleichterung. Und dann wenden wir die an in Bereichen, wo man es nicht erwartet. So, das, ich liebe das. So, weil das so, das bricht halt mit den ganzen Vorurteilen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Der Bernd Ulrich heißt der ja von der Zeit, hat ja über das FDP-Wahlprogramm dann auch geschrieben, ja, da ist wieder die Besserverdienerpartei mit ihren Steuersenkungen. Da hat sich jemand nicht mit dem deutschen Steuersystem, glaube ich, auseinandergesetzt und auch nicht mit dem FDP-Wahlprogramm, weil da sind ganz viele Maßnahmen drin, die nicht für vermeintliche Besserverdiener sind, sondern für die Mitte der Gesellschaft oder für Leute, die zum Beispiel alleinerziehend ein Kind großziehen. Da wollen wir den Freibetrag beispielsweise erhöhen oder bei den Sozialabgaben. Das betrifft ja besonders Leute mit niedrigen Einkommen, weil die zahlen in der Regel gar nicht so viel Steuern, sondern die werden von den Sozialabgaben erdrückt. Deswegen, ja, Aufstiegsversprechen, das sagen ja alle Judis, ist Bildung, Steuerpolitik, Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik. Aber vielleicht auch noch mal größer gedacht, ihr habt es vielleicht auf Twitter auch gelesen. Für mich ging es beim Aufstiegsversprechen sehr schwierig, manchmal solche Sachen auch mit so einem Wort, mit einem Buzzword manchmal zu verknüpfen, der auch öffentlich irgendwie anerkannt ist. Deswegen verwende ich im öffentlichen Diskurs auch den Begriff der sozialen Gerechtigkeit, auch wenn ich so in der politischen Theorie eher ein Problem damit habe. Und Aufstiegsversprechen hat natürlich auch seine sprachlichen Komplikationen. Was man sehr schnell da reindeuten könnte, wäre so, der FDP geht es um höher, schneller, besser. Jeder muss mehr leisten. Und dann bist du ein besserer Mensch. So in etwa. Und ich finde das okay, wenn jemand sagt, höher, schneller, besser in sein Leben. Wenn jemand sagt, ich will einen dicken Wagen mir irgendwann mal leisten und viel in Urlaub fahren und dafür will ich hart arbeiten, do it. Ich bin dafür, ich will dich unterstützen, aber wenn jemand sagt, ich habe einen anderen Lebenstraum, meine Eltern sind Akademiker, ich will aber eine Ausbildung machen, weil das ist meine Passion, oder ich möchte lieber in Teilzeit arbeiten, weil ich meine Kinder beim Aufwachsen sehen möchte und miterleben möchte, do it. Bei mir geht's beim Aufstiegsversprechen eher so ein bisschen um German Dream, American Way of Life, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das muss das Buzzword eigentlich sein, was sich hinter diesen Aufstiegsversprechen herrscht. Aber wieso sprechen wir so viel da auch über Sozialpolitik? Weil genau die Menschen häufig es am schwierigsten haben, über ihren eigenen Lebensweg selbstbestimmt entscheiden zu können. Weil vielleicht die Voraussetzungen nicht stimmen, weil der Staat Hürden hat oder ähnliches. Aber das vielleicht nochmal ganz grundsätzlich auch zum Aufstiegsversprechen.
Ja, ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Zusammenfassung und man könnte letztendlich das auf der einen Seite halt mit dem Buzzword beschreiben, das du genannt hast, German Dream, im Sinne von American Dream. Man könnte auch Ralf Dahrendorf zitieren, wieder mal mit dem Begriff Lebenschancen. Also egal, wie man es halt bezeichnen möchte, letztendlich die individuelle Selbstverwirklichung ist, denke ich, ein wirkliches Anliegen von jedem Liberalen und auch sehr, sehr wichtig. Kommen wir vielleicht zum Abschluss noch zu einem, sehr kontroversen Thema, könnte man vielleicht auch sagen, selbst unter Liberalen, nämlich die Frage, was letztendlich die beste Drogenpolitik ist. Und da gibt es ja viele Meinungen. Also es gibt ja letztendlich insbesondere Konservative, die der Meinung sind, dass man letztendlich nach wie vor diesen War on Drugs halt weiterführen sollte, vielleicht auch verschärfen sollte noch und darüber letztendlich eine Lösung findet. Da gibt es natürlich andere Länder, wie zum Beispiel Portugal, die nach wie vor Drogenbesitz und Handel mit Drogen bestrafen, aber dennoch die Entkriminalisierung von Drogen, von allen Drogen, weit vorantreiben. Und dann gibt es ja immer auch vielleicht noch ein bisschen andere Forderungen, die vielleicht noch eine stärkere Legalisierung in diesem Bereich fordern. Wie siehst du grundsätzlich dieses Thema?
Ja, ich finde, das ist ein total wichtiges Thema und ich diskutiere da ja sehr gerne drüber und ich freue mich, dass die FDP die Legalisierung von Cannabis fordert und ich freue mich, dass im Wahlprogramm auch drin steht, dass der Steuersatz auf Cannabis nicht so hoch sein darf, dass daraus dann resultiert, dass der Schwarzmarkt nicht ausgetrocknet werden, weil Cannabis viel zu teuer wird. Ein Wink an die Bundestagsfraktion, das habe ich ins Bundestagswahlprogramm reingeschrieben. Nächste Periode gibt es einen anderen Gesetzesentwurf. So, Klammer wieder zu. Jetzt zu der Frage, welche Drogenpolitik ist die richtige? Ich finde, die Drogenprohibition ist gescheitert. So. Also die jetzt werden einige mit den Augen rollen und sagen, boah, der ist ja vielleicht, also wenn man nicht liberal ist, der ist ja verrückt, was der vorhat. Ich finde, wir sollten alle Drogen legalisieren und entkriminalisieren. So, das ist mein Weg, das wäre die bessere Drogenpolitik. Und am Ende geht es da um die Frage, wo habe ich mehr Vorteile? Habe ich mehr Vorteile gesamtgesellschaftlich und individuell bei der aktuellen Drogenprohibition, schwieriges Wort, oder bei einer Legalisierung und Entkriminalisierung, also einer kontrollierten Abgabe und kein Strafrecht für Menschen, die suchtkrank sind? Und wenn ich mir angucke, wenn Menschen abhängig sind und krank sind und nicht alle Drogenkonsumenten sind das. Also es gibt dann jetzt quasi zwei Sorten von Menschen. Drogenkonsumenten, die damit selbstbestimmt klarkommen und nicht suchtkrank sind. Dann finde ich, ist das ein Akt der Selbstbestimmung. Dann sollte das jeder selbst, mein Körper, meine Entscheidung darüber entscheiden dürfen. Dann gibt es aber natürlich Drogen, die sehr, sehr, sehr gefährlich sind. Ich will keine Droge hier verharmlosen. Bei dem Konsum von Crystal Meth oder Heroin kann ich beim ersten Schuss abhängig werden und bin für mein ganzes Leben im Zweifel geprägt. Aber wenn das passiert und diese Menschen sind vielleicht nicht mehr selbstbestimmt, in dem Sinne, dass sie abhängig sind von einer Droge, dann ist die Drogenprohibition vielleicht nicht das richtige Mittel, um diesen Menschen zu helfen. Wir schicken diese Menschen dadurch auf den Schwarzmarkt mit Stoffen, die viel gesundheitsschädlicher sind, weil verunreinigt, sehr, sehr hohe Werte, weil man das auf engen Raum transportieren muss. Man hat da mit kriminellen Menschen zu tun, die vielleicht auch nichts Gutes wollen und Ähnliches. Das ist das, was wir jetzt momentan machen. Also wir schieben Menschen auf einen Schwarzmarkt, der nicht kontrolliert ist. Man könnte böse sagen, da findet der Raubtierkapitalismus statt, weil da gibt es keine Kontrollen. Und wir wollen einen regulierten Markt, wir wollen ihn regulieren, den Schwarzmarkt, nämlich kontrollieren, Sicherheitsstandards, Hygienestandards, dass den Menschen geholfen wird. Es braucht den Grundsatz, dass die Menschen nicht bestraft werden, sondern dass die statt Strafe einen Therapieplatz bekommen, wenn sie den brauchen. Und das immer sehr zeitnah. Zum Teil sind die Wartelisten sehr, sehr lang. Das, glaube ich, ist ein viel besserer Weg. Am Ende gibt es dort mehr Vorteile als Nachteile. Ein weiterer Vorteil, muss man ja auch mal sagen, die internationale Kriminalität, die profitiert davon aktuell enorm. So, 40% deren Einnahmen sind durch Drogenhandel. Stellen wir mal vor, wir würden 40% der Einnahmen von Apple killen. Weiß nicht, ob die wirtschaftlich noch so gut drauf sind und ob die das Geschäft weiterführen können. Kill ich 40% der Einnahmen vom internationalen, von der internationalen Kriminalität. Ja, ich kenne die ganzen Argumente. Dann suchen die sich was anderes und so weiter und so fort. Aber es wäre der stärkste Schlag, den man machen kann. Und man finanziert zum Teil auch Terroristen. Das muss man ja einfach auch mal sagen. Ne? Also dadurch, dass es diesen Schwarzmarkt gibt, finanziert man da auch Terroristen. Also ich finde ethisch, moralisch, wenn ich einfach eine Pro- und Kontraliste stelle, dann finde ich, ist die Legalisierung der richtige Weg. Das mag jetzt für welche sehr, sehr extrem wirken. Aber da ist halt wirklich die, viele würden jetzt sagen, dann fangen alle an zu konsumieren. Das glaube ich halt auch nicht.
Ja, klar.
Ja, das ist dann ja auch so eine beliebte Argumentationsfigur. Wenn ich jetzt anfange, etwas zu legalisieren, dann haben wir die neuen Volksdrogen und so weiter. Jeder, der eine Droge nehmen will, der kriegt diese Droge heutzutage. Da muss ich nicht mal ins Dark Web irgendwie reingehen, sondern da muss ich nur zum Bahnhof der nächstgrößeren Großstadt fahren, da kriege ich alles, was ich will. Also ist gar kein Problem. Ich könnte das jetzt in einer halben Stunde in Bielefeld alles besorgen, wenn ich möchte. Ich könnte zum Bahnhof gehen, da ist eine Drohungsszene, da frage ich drei Leute, die können mir sagen, wo ich was kriege. Deswegen der Zugang und dass dann die Leute alle anfangen zu konsumieren, ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube, wir müssen Suchtkranken helfen. Andere haben ein Recht auch auf Selbstbestimmung. Und es gibt auch Drogen, das muss man ja auch sagen, diese Einteilung in harte und weiche Drogen, die macht auch einfach keinen Sinn. Also wirklich, also eigentlich müsste Alkohol eine harte Droge sein, weil großes körperliches Suchtpotenzial bei langfristigem Konsum sehr gesundheitsschädlich. Und bei anderen Drogen müssten wir eher darüber reden, ob das nicht weiche Drogen sind. Vielleicht zum Beispiel bei MDMA oder LSD. Also bei normalem Konsumverhalten ist die Gefahr, außer Psychosen manchmal vorzurufen, vielleicht in der Abwägung dann doch geringer als dauerhafter Alkoholkonsum. Also da ist auch eine totale Schieflage der Debatte. Und das liegt an dieser Drogen, Bundesdrogenbeauftragten, die, glaube ich, einfach auch keine Ahnung hat, wovon sie redet.
Ja, jetzt also ich würde
jetzt... Um 21 Uhr meinen Rage-Modus ausgepackt.
So. Finde ich gut. Das ist nämlich ein Punkt, der mich mehr als aufregt. Also sowohl ökonomisch als auch gesellschaftlich macht die Prohibition meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Der ökonomische Punkt ist, wir geben Unsummen an Geld für die Durchsetzung unseres Rechtsstaats aus. Da werden Leute kontrolliert, da wird komplizierte Fahndungsmethoden genutzt, da wird das Internet überwacht und was weiß ich nicht alles sich der Rechtsstaat einfallen lässt, um seine Drogenpolitik durchzusetzen. Das ist mit echten Kosten verbunden, die man vielleicht für die Verfolgung von Straftaten einsetzen könnte, wo es wirkliche Opfer gibt. Und dann haben wir den anderen Punkt, und der ist mir Tatsache fast noch wichtiger, dass, wie du gesagt hast, über Drogen werden Terroristen finanziert und andere kriminelle Organisationen. Und es ist, glaube ich, einfach nachvollziehbar, dass wenn wir eine Legalisierung durchführen, auf einmal das, was es so profitabel macht, nämlich das Risiko, die Strafverfolgung und so weiter, die sorgt ja dafür, dass die Preise so hoch sind und so hohe Profite entstehen, das entfällt auf einmal und auf einmal ist es gar nicht mehr so lukrativ, Drogen nach Deutschland oder in andere Länder zu importieren. Und damit nimmst du, wie du schon gesagt hast, diesen kriminellen Organisationen sehr, sehr, sehr viel Geld weg. Und über Geld funktioniert nun mal gerade Organisationen in diesem Bereich auf jeden Fall.
Ja, dafür braucht es dann auch ein neues UN-Abkommen. Also wenn man das Thema wirklich groß denkt, muss man da auch international sogar ran. Um diesen Effekt dann wirklich ausschlaggebend zu haben. Und wir könnten ja auch viel mehr in Prävention und Rehabilitation dann auch investieren. Habe ich gar kein Problem mit. Also in Drug-Checking, in bessere Aufklärung der sozialen Medien, mit Experten an den Schulen gehen, die vielleicht auch Erfahrungen aus ihren Leben berichten. Die Drogenberatungsstellen, die deutschlandweit zum größten Teil unterfinanziert sind, könnten wir aufbessern. Konsumräume, wo dann Leute auch saubere Spritzen bekommen, damit sie vielleicht dann auch sich nicht, dass der Konsum dann nicht nochmal deswegen auch noch gesundheitsgefährdend wird. Und wir könnten viel mehr in der Therapie, also bei den Grundsätzen hatte ich ja schon gesagt, Therapie statt Strafe, das sind ja auch die Konzepte von Österreich und Portugal beispielsweise, der Teil, könnten wir dann auch viel mehr investieren, wenn wir, und unsere Justiz könnte sich vielleicht auch mit den wirklich kriminellen Menschen beschäftigen, viel mehr als mit Konsumenten.
Ja, sinnvoll ausgegebenes Geld in Prävention, in Behandlung und in Vorsorge und auch gesundheitstechnisch, wenn wir das Ganze für kommerzielle Produkte öffnen und letztendlich auch eine kommerzielle Produktion etablieren, dann steigen die Qualität dieser Substanzen natürlich massiv. Also Bayer hat, glaube ich, Anfang des letzten Jahrhunderts Kokain etc. pp. Produziert. Das war sicherlich nicht so verunreinigt wie das Zeug, was hier momentan wahrscheinlich verkauft wird. Also alleine aus dem Sicherheitsaspekt heraus muss man eigentlich diesen Weg gehen. Und
ja, um den Menschen zu helfen. Also das ist ja immer dieser Ansatz von den anderen, die sagen ja immer so, ja, wir wollen was gegen die Kriminellen machen, wir wollen den Menschen helfen und dann nehme ich das Schwert des Rechtsstaates und die glauben wirklich, dass sie die Menschen helfen und in echt machen sie alles schlimmer. Sie machen mit ihrer Drogenprohibition alles schlimmer für die Menschen und deswegen, aber das ist halt die Logik, die bei vielen dahinter steckt, ist, Drogen sind böse, weil Drogen sind gesundheitsgefährdend und dann verbiete ich die und dann ist alles gut.
Ja. So,
das ist die Logik darunter. Und ja, Drogen sind gesundheitsgefährdend. Ja, ich will das überhaupt nicht leugnen. Aber daraus die Konklusion zu schließen, ich verbiete sie und dann ist alles besser, ist halt nicht empirisch bewiesen. So, und ist auch nicht logisch. Also deswegen, finde ich ein wichtiges Thema. Vielleicht nicht das Thema dieses Bundestagswahlkampfes, aber sollten wir Liberale auch mehr in die Debatte reinbringen. Und wer eröffnet immer als erstes liberale Debattenräume? Das sind junge Liberale. So, wenn die FDP noch ein bisschen scheu ist, dann müssen die Judis da reinpreschen. Und das ist sicherlich mal ein Thema, was man auch gut strategisch nach dem Bundestagswahlkampf direkt spielen kann, weil dann steht vielleicht gerade keine Wahl an.
Ja, ich denke.
Und wenn, auch nicht schlimm, wenn eine Wahl ansteht. Es gibt genug Leute, also wirklich, geht mal auf YouTube, wie viele Leute dafür gegen die Drogenprohibition sind. Ne? Also es ist unglaublich, da gibt es ja so eine riesen Szene. Ich habe hier auch, wie heißt der, Open Minded, glaube ich, der hat ja so Selbstversuche gemacht, mir immer früher reingezogen. Und ich verfolge den Schorrestein Papier, den YouTuber, der seine ganze Drogen-Lebenslauf quasi bei YouTube öffentlich gemacht hat, zum Teil 2 Millionen Klicks auf seinen Videos hat und so, und verfolgt diese Szene so ein bisschen und die ganzen Dokus, die es dazu gibt. Und in den Kommentaren findest du immer eine Reihe an Leute, die, glaube ich, sehr in unsere Zielgruppe reinpassen würden.
Ja, ich denke, wie du sagst, es ist definitiv ein wichtiges Thema, wo man auch irgendwie die Gesellschaft letztendlich ein bisschen aufklären muss, was letztendlich vielleicht wissenschaftlich bewiesen ist und was am Ende, Argumente von einer sehr unfähigen Drogenbeauftragten aktuell der Bundesregierung sind. Also ich meine, die Argumente gehen ja auch ein bisschen in verschiedene Richtungen. Also ich persönlich bin jetzt vielleicht eher für das Modell in Portugal zu begeistern, aber ich kann auch die Argumentation...
Nur für die Entkriminalisierung?
Genau, also das wäre halt mehr so mein Weg. Aber wie gesagt, ich kann den anderen Weg auch definitiv verstehen. Also
ich war, so fing das ja an, ich habe beim Juli-Landeskongress irgendwann mal als Bezirksvorsitzender einen Antrag dazu gestellt. Und dann haben wir da über Entkriminalisierung nur, weil ich immer dachte... Du kannst doch nicht Süchtigen bestrafen, du musst denen helfen. So. Und dann habe ich da eine sehr leidenschaftliche Debatte mit Tim Tressel gehabt, dem Juli-Bezirksvorsitzenden aus Düsseldorf, der für die Legalisierung gestritten hat. Also das war das Konfliktfeld, entkriminalisieren wir oder legalisieren wir zwischen uns beiden. Und ich fand seine Argumente dann irgendwie dann doch überzeugend. Also einmal die Frage des Schwarzmarktes, plus dann auch die ethische Verantwortung gegenüber den Einzelnen. Also wenn du sagst, hey, ich will den Einzelnen helfen und nicht bestrafen, ist das als Staat eine gute Politik, die dann trotzdem auf den Schwarzmarkt zu drängen, um den Einzelnen zu helfen. Passt das zusammen oder helfe ich denen dann doch nicht? Und das waren die beiden Argumente, wo ich am Ende gesagt habe, okay, let's do it.
Ja. Ja, also ich glaube, wie gesagt, da gibt es halt viele, viele, viele Positionen und ich würde mich da auch, wie gesagt, selbst nicht als Experte bezeichnen. Also ich habe mich da auch nur wirklich am Rande mit dem Thema wirklich beschäftigt. Ich denke, da können wir Liberale auch definitiv, wenn, wie du sagst, wenn vielleicht auch mal Zeiten ist zwischen Wahlen, wenn man auch andere Themen bespielen kann, da gibt es sicherlich Gelegenheit, in dieses Thema auch nochmal zu pushen. Vielleicht als Abschlussfrage des Podcasts. Jetzt haben wir ja in Deutschland grundsätzlich eine, der Freiheit gegenüberstehenden zwiegespaltene Stimmung momentan in Deutschland. Also wir haben natürlich letztendlich eine seriale Bedrohung durch die Corona-Lage. Wir haben Forderungen nach Ausgangssperren, nach harten Maßnahmen. Wir haben eine Beliebtheit von einem Politiker wie Markus Söder, der in seiner politischen Karriere jetzt nicht durch Liberalismus aufgefallen ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine junge Generation, wo doch ein großer Anteil liberal denkt. Also sei das gesellschaftlich liberal, sei das ganzheitlich liberal, wie auch immer. Die FDP sammelt gute Ergebnisse, hat gerade in Baden-Württemberg ein ausgezeichnetes Ergebnis bei den Landtagswahlen gesammelt. Vielleicht einfach die Frage, als wie hoch siehst du wirklich die Chancen für die nächsten 4 Jahre, die nächste Legislaturperiode, dass da wirklich liberale Politik gemacht werden kann und Liberalismus umgesetzt werden kann, in welcher Konstellation auch immer.
Ja, natürlich gibt es da gute Chancen. Also die Karten werden nochmal gemischt, wenn wirklich die Kanzlerkandidaten offen raus sind und nominiert sind und wenn auch nochmal jeder Bürger verstanden hat, dass Angela Merkel nicht die nächste Kanzlerkandidatin ist. Das ist vielleicht auch noch nicht überall angekommen. Corona ist dann ja auch natürlich ein Thema, was vielleicht im September wieder ganz anders diskutiert wird als heute. Ich glaube, wir Liberalen haben da sehr, sehr gute Antworten. Und da gibt es verschiedene Optionen, sicherlich auch Regierungsoptionen beim guten Ergebnis. Aber wir sehen auch gerade wieder, glaube ich, welchen Wert eine Oppositionspartei auch hat. Das muss man ja auch immer berücksichtigen. Und das ist natürlich, wäre dann auch vielleicht nochmal eine Chance für Wachstum. Also ich sehe sehr, sehr gute Chancen in der nächsten Legislaturperiode, weil, und das wird sicherlich auch die spannende Frage im politischen Diskurs werden, welche Diskurshoheit gewinnt quasi und welche Deutung gewinnt nach der Corona-Pandemie. Gewinnt die Deutung von den Linken, die sagen, seht ihr, hätten wir mal mehr Staat gehabt, dann wäre alles besser gelaufen, weil dann wären die Krankenhäuser besser ausgestattet und der Staat hätte dann alles geregelt und wir haben doch gesehen, wie gut auch staatliches Handeln zum Teil funktioniert hat. Ist das die Deutung und die Antworten oder ist es dann eher vielleicht die liberale Frage, wo wir dann sagen, hey, wir haben jetzt mal gesehen, wie fett unser Staat ist und wie wenig fit er ist. Und jetzt müssen wir dem mal ein Fitnessprogramm geben. Und das bedeutet an einigen Stellen, dass vielleicht auch private Initiativen Sachen besser regeln können, der Markt, dass die Lebensmitteldiscounter unsere Schnelltaskforce geschlagen hat, ist ja auch vielleicht ein Zeichen. Und der Impfstoff, ich meine, das ist ja auch die liberale Erzählung, Einwanderungsgeschichte, Forschung, Unternehmer, die in transatlantischen Beziehungen mit Großkonzernen kooperieren und dann als Gamechanger uns aus der Pandemie retten, ist vielleicht auch noch mal ein Wink zu mehr Freihandel und Ähnliches. Und ich glaube, das wird die sehr spannende gesellschaftliche Frage. Und da ist sehr interessant, wenn man beobachtet, wie Menschen momentan Bürokratie bewerten. Seit Langem wurde staatliche Bürokratie in Umfragen nicht so negativ bewertet wie aktuell. Das muss man sich mal wirklich vormachen. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, weil das ist ein Thema, was wirklich, wir haben das ja eben auch schon in allen Politikfeldern gehabt, was wir dann einbringen können. Also ich bin super optimistisch aktuell und bin auch ein bisschen gespannt, was passiert. Die Frage des vorpolitischen Raums ist, glaube ich, dann die strategisch interessante neben der tagespolitischen Aspekt.
Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass den Menschen bewusst bleibt, dass der Staat nicht immer für alles einspringen kann und für alle zu jedem Zeitpunkt alles leisten kann. Und ich glaube, man hat es sehr schön im letzten Jahr gesehen, dass der Staat nicht die übermächtige Regulierungsinstanz der Welt ist und manchmal auch an der Realität scheitert. Unsere Impfkampagne kann eigentlich nur noch als peinlich bezeichnet werden. Insofern, ich gehe ebenfalls positiv gestimmt in dieses Wahljahr. Und ich hoffe, dass wir da ein sehr, sehr gutes zweistelliges Ergebnis für die FDP sehen.
Ja, und werden. Der Wert der Freiheit, es gibt auch wieder echt so ein, ja, das klingt so abgedroschen, ja, aber in meinem ganzen Freundeskreis, der nicht politisch ist, da haben die alle so ein Freiheitsgefühl aktuell. Also die hätten alle mal wieder Bock auf Reisen, selbstbestimmt ihr Leben führen zu können, ohne Einschränkungen, feiern gehen und ähnliches. Es gibt so einen Drang nach Freiheit richtig, glaube ich. Und das wird diese Generation sehr, sehr stark, glaube ich, prägen. Die gerade jetzt auch so an die Uni gegangen sind und ähnliches. Das ist, glaube ich, dass der Wert von Freiheit wieder ganz anders nach der Pandemie auch in der Gesellschaft anerkannt wird.
Ja, das denke ich auch. Und wir werden auch, es wird auch vielen Leuten klar sein, dass man die Freiheit auch verteidigen muss. Natürlich mit rechtsstaatlichen Mitteln. Aber Freiheit ist nicht frei. Und manchmal muss man sie auch gegen den Staat durchsetzen, da wo es notwendig und geboten ist. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Wahlkampf. Du kandidierst ja ebenfalls für den Bundestag, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist korrekt.
Ja, dann viel Erfolg dabei. Vielleicht sehen wir dich ja im nächsten Parlament im Bundestag am Rednerpult.
Das gucken wir mal. Vielen, vielen Dank für die Erfolgswünsche. Und wir geben einfach Gas, dass das für die FDP klappt. Und allen Zuhörern, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Nachmittag oder Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört.
Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Hat uns wirklich gefreut.
Das war Lunchmeeting. Der liberale Podcast von Michael und Leon. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder überall sonst, wo es Podcasts gibt und lasst uns doch gerne eine Bewertung mit einem netten Kommentar da. Das hilft uns weiter und wir würden uns sehr darüber freuen.